Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Was wäre, wenn Gott direkt zu uns spräche? Ich denke, wir alle hatten schon mal den Wunsch, Gottes Stimme so hören zu können wie Mose oder Samuel. Es wäre so einfach, die richtige Bewerbung zu schreiben, einen Stau zu umfahren, der richtigen Frau den Hof zu machen, ohne sich zu blamieren. Kein Grund mehr zur Schüchternheit. Wie schön wäre es, wenn wir von Gott immer eine direkte Rückmeldung zu unseren Plänen bekämen. Wenn wir immer wüssten, wie er unser geistiges Leben bewertet. Was wäre das für ein wundervolles Leben? Den Juden um 400 vor Christus stellt der lebendige Gott so ein Zeugnis aus. Er spricht durch den Propheten Maleachi zum zurückgekehrten Volk Juda. Dieses Reden Gottes ist für die meisten Hörer allerdings keineswegs in irgendeiner Weise wünschenswert. Gerade die in unserem heutigen Predigttext angesprochene Gruppe, denen, die die geistliche Verantwortung im Volk tragen, müssten hernach die Ohren gellen. Der lebendige Gott hat für sie nur noch Verderben übrig. Die Situation zeigt sich umso tragischer, ist der Prophet Maleachi nicht nur das letzte Buch des Alten Testaments, es ist auch das letzte Mal, dass Gott zum Volk Juda redet. Bis dass Johannes der Täufer 400 Jahre später auftritt und den Messias ankündigt. Nach Maleachi also kommt das entsetzliche, göttliche Schweigen. Ich lese nun den Predigttext aus Maleachi 2, die Verse 1 bis 9. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum habe ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. In unserem Text werden die geistlichen Verantwortlichen des Volkes Israel angesprochen. Die Priester, die das Volk im Gesetz anleiten sollen, die darum Sorge tragen, dass Gottes Wort gelehrt, gelebt und verteidigt wird. Diesen Priestern gibt Gott ein Gebot, das sie hören und sich zu Herzen nehmen sollen. Und so lautet unser Thema unseres Predigttextes: Gott spricht zu seinen Dienern. Gott spricht zu seinen Dienern. Hören und es sich zu Herzen nehmen ist die Grundvoraussetzung für jeden, der verständig sein will und gute Entscheidungen treffen möchte. Hören und es sich zu Herzen nehmen ist Grundvoraussetzung für alle hier im Gottesdienst, die echten Gottesdienst feiern wollen, um zu verstehen und zu tun, was Gott sagt. Daran entscheidet sich, ob Gott unseren Gottesdienst segnet oder ihn flucht. So lesen wir in 5. Mose 28, wenn ihr auf mich hört und tut, was ich euch sage, also es euch zu Herzen nehmt, dann segne ich euch. Wenn nicht, dann fluche ich euch. Was das genau bedeutet, werden wir uns aus unserem Text erarbeiten. Es ist kein Flehen von Gottes Seite, sondern eine klare Ansage, die sehr deutlich macht, da ist etwas extrem in Schieflage geraten. Wenn ihr also der Predigt nicht hört und es euch nicht zu Herzen nehmt, ist es nicht gut. Deshalb hört gut zu und nehmt es zu Herzen, was Gott euch heute uns alle zusammen zu sagen hat. Aber wenn du geistliche Verantwortung in der Gemeinde trägst und Gottes Wort verkündest, im Gottesdienst, in der Kinder-, Jungschau- und Jugendarbeit, in der Verkündigungsschule, gleichzeitig aber nicht hören und es dir nicht zu Herzen nehmen willst, was Gott eigentlich von dir will, dann hat das besonders schwere Konsequenzen. Nicht nur für dich, sondern auch für die gesamte Gemeinde. Maleachi schildert schon in Kapitel 1 die miserable Haltung des Volkes Israel gegenüber Gott, indem sie Gott mit ihren Anklagen klarmachen, dass sie sich keiner echten Schuld bewusst sind. Gott hingegen will das Volk zur Buße leiten, indem er es an seine Liebe, Gnade und Auserwählung erinnert. All das haben wir im ersten Kapitel ausgelegt. Und er macht deutlich, dass er Vater sein will und es aus Liebe in Zucht nimmt, es also deutlich auf den Missstand hinweist und zur Umkehr mahnt. Aber das Volk macht wieder halbe Sachen bei den Opfergaben und den Gottesdienstfeiern. Und halbe Sachen, wissen wir, ist für Gott ein ganz extrem fauler Kompromiss. Gott macht sehr deutlich, indem er sagt, in Kapitel 1, Vers 10, dass es besser wäre, das Volk würde keinen Gottesdienst feiern als unechten, toten Gottesdienst, was nur Religiosität ist. Und Religiosität, so haben wir es in Maleachi 1 festgestellt, ist Götzendienst. Und Götzendienst ist Sünde. Der zweite Vers heute lautet, wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche, und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Vers 2 leitet unseren ersten Punkt ein, der da lautet, Gott droht den Leichtfertigen. Gott droht den Leichtfertigen. Und die Drohung sieht so aus. Vers 2. Ich schleudere euch den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und dann setzt Gott weiter fort. Und wenn ihr Priester es immer noch nicht gemerkt habt, ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es euch nicht zu Herzen. Das, was die geistlichen Verantwortlichen als Segen über mein Volk sprechen, über euch und über eure Kinder, werde ich in Fluch umwandeln. 4. Mose 6, Vers 23 bis 27 beschreibt den Segensspruch der Priester, das, was sie als Segensspruch über das Volk Israel aussprechen sollen oder dürfen. Dieser Segensspruch ist persönlich von Gott verordnet. Wir lesen in 4. Mose 6, Vers 23 bis 27, da sagt Gott, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich. So sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen, und ich will sie segnen. Dieser Segen wird den leichtfertigen Priestern in Fluch umgewandelt. Segen sprechen bedeutete auch im Alten Testament, dass die Priester oder Propheten, manchmal sogar Feinde Israels, wir denken da an Bileam, mit der Verkündigung von Gottes Worten, das, was Gott den Menschen aufgelegt hat, zu reden, dem Volk als Segen weitergeben sollten, im Sinne einer guten Nachricht. Ich schleudere euch den Fluch Ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen. Spätestens bei Vers 3 müsste es den Priestern kalt den Rücken runterfahren. Denn was Gott mit Schelten der Saat und Kot ins Angesicht streut, sagt, spricht von einer äußersten Demütigung. Ich schelte euch die Saat. Elbefelder sagt, ich bedrohe euch die Saat. Und sinngemäß bedeutet dies, dass Gott ihr Amt als Priester entkräftet. Aber dabei wird es nicht bleiben. Und ich will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Der Kot, von dem Maleachi hier spricht, ist der entstandene Abfall der Opfergaben, der außerhalb des Tempels zur Entsorgung gebracht wurde. Und Gott macht deutlich, Gott entkräftet hier nicht nur entkräftet nicht nur die Priester, sondern macht die Kraft der Priesterarbeit und damit ihre Autorität als geistliche Führer des Volkes völlig zunichte. Gott macht ein deutliches Exempel, indem er den Abfall ihrer Opfergaben ins Angesicht streut. Das bedeutete öffentliche Ächtung wegen ritueller Verunreinigung und Ausschluss aus der Volksgemeinschaft. Sie mussten faktisch aus dem Israel-Lager hinaus, so wie die Aussätzigen. Und normalerweise waren gerade die Priester, die stellvertretend für das Volk Buße tun sollten. Und vor allem die, die die Opfer für begangene Sünden des Volkes darbringen sollten, beziehungsweise rituell verunreinigte Personen ausschließen sollten. Und jetzt muss Gott selber eingreifen und den Hauptverantwortlichen der Gemeinde Israel heftig drohen, damit sie anfangen zu verstehen, was für einen toten Gottesdienst sie abhalten. Sie sprechen Segen, obwohl sie mittlerweile schon unter dem Fluch Gottes stehen. Das Ziel dieser Maßnahme Gottes in Vers 4: Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe. Das Ziel dieser Maßnahme ist: Erkennt doch, begreift doch endlich, dass ihr auf falschem Wege seid. Es ist ein Gnadenblick Gottes. Es ist nicht nur die Drohung, sondern es ist die Gnade Gottes über dem Volk Gottes, was er zur Buße zurückleiten möchte. Gott eifert darum, dass sein Bund mit Levi bestehen bleibe, dass das Priestertum ewig bestehen bleibe. Kehr doch um, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Gott plant mit den Gottesfürchtigen. Gott plant mit den Gottesfürchtigen. Vers 5 bis 7 beschreibt die Zubereitung und die Aufgabe eines gottesfürchtigen Priesters. Gott erwählt und setzt Priester ein. Er stattet sie für den Gottesdienst aus und, was sehr wichtig wird, sehr wichtig ist, und er ist der alleinige Maßstab dafür. Vers 5 beginnt mit: Mein Bund mit Levi. Und dieser Bund ist ein einseitiger Bund, der nur von Gottes Seite geschlossen wird. Da besteht auf der anderen Seite absolut gar kein Gegenanspruch. Gott erinnert an die Inhalte des Bundes, die einer geistlichen Vollausstattung gleichkommen, mit dem Ziel, Gott zu ehren und ihn groß zu machen. Wir lesen, mein Bund mit ihm war das Leben und der Frieden. So müsste man das richtigerweise übersetzen, mit bestimmten Artikeln, das Leben und der Friede, Hebräisch, Hai und Shalom. Und Shalom ist heute immer noch eine Begrüßungsformel in Israel. Und wenn man der Wortbedeutung auf den Grund geht, müssen wir feststellen, dass Jesus als Messias mit diesem Wort im Alten Testament betitelt wird. Das lesen wir in Micha 5, Vers 4 und Jesaja 9, Vers 5. Shalom bezeichnet viel mehr als unser deutsches Wort Friede. Es bezeichnet das Gedeihen, das Wohlbehaltensein, das Heilsein, die Unversehrtheit, das Wohlergehen. Und wenn Gott Hai und Shalom gibt, dann stimmt das auch. Dann hat das Bestand. Ganz im Gegenteil zu den falschen Propheten, die Shalom verkündeten und in Wahrheit das Volk betrogen haben. Was nicht zuletzt auch auf diese Priester zutrifft. Wenn Gott Frieden gibt, beinhaltet es eigentlich schon das Leben. Aber dieses Wort Hai im Hebräischen, das wird häufig dann benutzt, um die Gesamtaussage nochmal zu bekräftigen. Es ist ein bestärkter Ausdruck, der sagt, es ist echter Friede. Und dann wiederholt Malachi es noch einmal. Und ich gab ihm beides. Als wollte Gott mit Nachdruck nochmal sagen, so war es. Es entspricht der Wahrheit. Gott als Handelnder sorgt für alles Nötige. Und das Ziel war die Ehrfurcht der Priester vor Gott. Auch hier werden die Aussagen wiederholt. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Jedes Bündnis, welches Gott im Alten Testament mit den Menschen geschlossen hatte, hatte immer zum Ziel, dass der Mensch Gott fürchte und ihm Ehre erweise. In Vers 6 und 7 beschreibt Maleachi, worin das Leben und der Friede besteht, welche Mittel dafür notwendig gewesen sind. Wir lesen in Vers 6, das Gesetz der Wahrheit zu lehren. In der zweiten Hälfte lesen wir von dem Gesetz der Wahrheit, was ausgelebt werden soll. In der Aussage, nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Und in Vers 7, ein drittes Mittel, die Erkenntnis bewahren. Eine auf lebenslänglich anhaltende Treue zu Gottes Wort. Gott schenkt das Leben und den Frieden, damit sein Name gefürchtet wird und sein Gesetz gelehrt, gelebt und bewahrt wird. Und dadurch stärkt Gott die Autorität der geistlichen Führer. Aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Und in diesem Vers macht Maleachi die besondere Verantwortung noch einmal deutlich, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Maleachi als vorangehendes Beispiel, dessen Name selbst Bote des Herrn bedeutet, zeigt durch das gottgewollte Profil eines Priesters, was echter Segen bedeutet. Ganz im Gegenteil zu den ersten zwei Versen, die wir betrachtet haben. Wenn Segen Segen bleibt, echter Gottesdienst hat immer mit dem Schöpfer dieser Einrichtung zu tun. Gottesdienst ohne Gott ist Götzendienst. Deshalb macht Maleachi in diesen Versen so deutlich, dass dieser Herr der Heerscharen den Bund schließt, Priester als geistlich Hauptverantwortliche für Israel einsetzt und das Leben und den Frieden leiht, damit die Priester und das Volk Gottes Gott fürchten und ehren, indem sie sein Wort treu sind und treu bleiben. Wenn Segen Segen bleibt, wenn Gottesdienst im wahrsten Sinne auch Gottesdienst bleibt, also der echte Dienst an Gott. Und das hat multiplikatorische Wirkung. Wir lesen, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Also wir merken hier auch, dass Segen nur von Gott kommt. Es ist nie Menschenwerk. Es ist immer Gottes Werk. Gott bevollmächtigt die Priester, Segen weiterzugeben. Wir denken da wieder an 4. Mose 6, wo Gott Aaron und seinen Söhnen verordnet, wie der Segen über das Volk gesprochen werden soll. Aber das geschieht immer unter seiner Anleitung, unter seiner souveränen Hand und so lange, wie die Priester nicht mehr auf Gottes Wort bedacht sind. Und so einfach das Profilbild eines Priesters in Israel erscheint, so heftig umkämpft ist auch der Bereich von geistlich Verantwortlichen. Das zeigt sich ja durchgehend im Alten Testament, wo ein Prophet nach dem anderen das Volk ermahnt, zurechtweist, korrigiert, Gericht voraussagt und ausübt. Was macht das Volk und vor allem die Führer selbst? Sie lachen die Gesandten Gottes aus, verspotten diese, schlagen und töten diese. Und das hören wir selbst aus Jesu Munde in Lukas 20 beispielsweise. Maleachi, der auch ein Bote des Herrn der Heerscharen ist, übermittelt auch eine sehr unangenehme Botschaft den geistlichen Führern Israels, welche Fluch für Segen verkaufen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt unserer Predigt. Gott straft die Heuchlerischen. Gott straft die Heuchlerischen. Auf Deutsch würden wir das Heuchler nennen. Vers 8 und 9. Ihr seid abgewichen. Ihr seht die Person an bei der Anwendung des Gesetzes. Also, durch Ansehen der Person wird Gottes objektiver Maßstab völlig außer Kraft gesetzt. Bei Person X so und bei Person Y, die mir nicht so sympathisch ist, anders. Und das auch noch unter dem Deckmantel des Gesetzes. Wie widersprüchlich. Bitte bedenkt hierbei, es sind die geistlichen Führer des Volkes Israel. Dieser Widerspruch setzt überall dort ein, wo Gottes Maßstab durch persönliche Meinung ersetzt wird. Die Priester aus unserem Text müssen eine harte Anklage hören. Sie sind vom Weg abgewichen. Sie haben den Bund mit Levi missbraucht. Besser übersetzt heißt es, sie haben den Bund Levis zugrunde gerichtet. Sie halten Gottesdienst ab, ohne Gott wirklich im Zentrum zu haben, ohne Gott wirklich zu kennen. Und dann sprechen sie auch noch Segen über das Volk, obwohl sie selbst unter Gottes Fluch stehen. Und wenn Fluch als Segen verkauft wird, hat es böse Folgen, nicht nur für die geistlichen Führer, sondern für das gesamte Volk. Ihr seid schuld daran, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind, lesen wir. Warum seid ihr so treulos, einer gegen den anderen und entweiht den Bund unserer Väter? Wer hat denn den Gottesdienst geschaffen? Wer hat denn den Anspruch auf Gottesdienst? Wer ist eigentlich der Schöpfer und Errichter des Gottesdienstes? Wer ist eigentlich der Vater und hat Anspruch auf Ehre und Anbetung und überhaupt den Anspruch, etwas anzuordnen, zu befehlen, zu verbieten, festzulegen? Es ist erschreckend, wenn wir über das Ausmaß eines völlig entkernten Gottesdienstes zu sprechen kommen, welches zur Vermischung von Gottesdienst und Götzendienst führt. Aber diese krasse Vermischung spiegelt auch unsere heutige Zeit wider. Trotzdem sieht es nach außen immer noch so aus, als würden sie Gott nicht wirklich ablehnen. Sie bringen weiterhin Opfer und feiern Gottesdienst. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 27 dazu: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Ich komme zum Schluss. Was können wir aus Gottes Reden lernen? Du, der du ein geistlicher Verantwortlicher in der Gemeinde stehst, Dir gilt Folgendes. Erstens, Gott droht den Leichtfertigen. Der Gemeinde zu Sardes, wie wir in der Schriftlesung gehört haben, hat Gott auch Gericht angedroht. Der Grund war der gleiche. Sie meinten, sie würden im Segen Gottes leben, waren aber schon unter dem Fluch Gottes geraten, indem er ihnen einen toten Gottesdienst bescheinigt. Wenn sie nicht aufwachen und Buße tun, dann wird Gott sie als örtliche Gemeinde vertilgen. Wir haben sehr klar aus den Worten Maleachis lesen dürfen, was wir dagegen unternehmen können. Höre auf Gottes Wort und nimm es dir zu Herzen, was Gott sagt. Bedeutet, setze um, was Gott von dir haben möchte. Der zweite Punkt, Gott plant mit den Gottesfürchtigen, wenn du echten Gottesdienst verrichtest, indem du Gott groß machst. Dann darfst du sicher sein, dass Gott, was Gott in Jesaja 55, Vers 11 zugesagt hat, Gottes Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Dabei kommt es nicht darauf an, ob wir nach menschlichen Ermessen Erfolg haben, Erfolg sehen oder nicht. Gott geht oft Wege, von denen du und ich gar nicht wissen und womöglich hier auf der Erde nie erfahren werden. Wir müssen an der Stelle sehr deutlich feststellen, unser Text in den Versen 5 bis 7 spricht überhaupt nicht davon, dass der Priester etwas Besonderes davon trägt, wenn er echten gottesfürchtigen Gottesdienst verrichtet. Die Verse deuten vielmehr auf den einen Gott, den Herrn der Herrscharen, Herr, hin, auf den aller Gottesdienst gerichtet sein soll. Er ist der Schöpfer, er ist der Einrichter des Gottesdienstes. Er ist derjenige, der Ordnungen einführt. Er ist derjenige, der Menschen zu sich ruft und in den Dienst stellt. Wir lesen nichts davon, dass wir irgendeinen gesonderten Anspruch hätten, weil du und ich in einem besonders verantwortlichen Dienst stehen. Es geht schlicht und allein um seine Verehrung, die du und ich mitsamt der Gemeinde durch unsere tiefe Ehrfurcht und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen dürfen, weil er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Gott gebraucht die, die ihn fürchten. Und der letzte Punkt, Gott straft die Heuchlerischen. Religiosität verkauft Fluch als Segen. Sie gebärdet sich gottesnah und menschenfreundlich und genau das zieht Gottes Gericht auf sich. Wir sind auch nicht davor gefeit, in Religiosität zu verfallen, Gottesdienst nur nach Vorschrift zu begehen und die Priorität, allein die Schrift oder über alles Gottes Wort gegen andere Dinge einzutauschen, wie etwa besucherfreundliche oder jugendgerechte Gottesdienste. Maleachi macht uns sehr deutlich im zweiten Kapitel, dass es Gott um viel mehr geht, als uns auf unsere Nächsten zu konzentrieren und auf seine Sensibilitäten einzugehen, um den Gottesdienst sowohl im engeren als auch im weiteren Sinne auf den Menschen anzupassen. Da reagiert Gott sehr empfindlich, denn das riecht ganz nach Menschenfurcht und nicht nach Gottesfurcht. Also, Gottes Drohung ist gleichzeitig ein Weckruf. Erkenne doch, dass du dich schwer versündigt hast, dass du ein besonders schweres Gericht über dich ziehst. Tue doch Buße. Gott will geehrt werden in der Gemeinde. Gott soll in jeder Art der Verkündigung stehen. Gott will zu uns reden. Gott will zu uns reden. Kein hochbegabter Redner, kein geschulter PR-Coach, auch wenn es Christen sein mögen, kein hocheinflussnehmende Leute, um Quoten möglichst hoch zu halten, kein Megachurch-Leiter, die Massen begeistern können. Nicht zuletzt zählt deine Treue. Deine Treue zum Dienst, die Treue zum unverfälschten Wort Gottes, welches du zur gelegenen Zeit und zur ungelegenen Zeit verkünden sollst. Auch du sollst ein Sprachrohr sein. Ja, Gott redet heute. Nicht unbedingt so, wie eingangs erwähnt. Dennoch hat Gott nach den 400 Jahren des Schweigens zuletzt durch seinen Sohn Jesus Christus geredet. Es ist sein letztes Wort an dich. Wenn du in der Mitarbeit stehst, in der Jungschar oder im Kindergottesdienst mitarbeitest, wenn du gar predigst oder zu Hause deinen Kindern aus der Bibel vorliest, reicht es nicht aus, wenn du moralische Grundwerte vertrittst, zu denen sich die Bibel klar äußert, die Homo-Ehe beispielsweise als Sünde betrachtest, Ehebruch für dich nie in Frage kommt. Du kannst noch so vorbildlich sein, ja vielleicht sogar noch nach menschlichem Maßstab ein besserer Mensch sein, als so manch ein anderer bekennender Christ. Du feierst auch Gottesdienst mit und genießt die Lieder und das Zusammenkommen der Menschen hier vor Ort. Aber wenn du noch keinen Frieden mit Gott hast, wenn du mit deinem bisherigen Leben nicht vor Gott kapituliert hast, dann ist es Zeit, nach diesem Retter, Jesus Christus, zu suchen, der stellvertretend für dich ans Kreuz gegangen ist, damit du durch den Glauben an ihn ewig von der Hölle gerettet wirst und echten Gottesdienst feiern kannst. Auch dir hat der lebendige Gott einen Bund des Segens angeboten. Auch dir droht sein Zorn und Gericht, wenn du diesen Bund verachtest. Im Hebräerbrief im Neuen Testament heißt es, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Und auch Johannes, der Täufer, knüpft an Malachis ernste Botschaft an, 400 Jahre später, indem er über Jesus Christus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und jetzt liegt es an dir. Was wählst du? Segen oder Fluch? Amen.